Es war im Wahlkampf Thema, es bleibt Thema.
Die Länder, die Kommunen, die Gemeinden klagen bis heute. Wir müssen noch viel, viel mehr an Zurückweisung, aber auch an Rückführungen machen.
Die Kommunen sind überfordert. Das ist jetzt keine Erfindung von mir, sondern das ist ja Live-Berichterstattung von vor Ort.
Wir werden es tun, auch um die öffentliche Sicherheit und Ordnung in unserem Lande zu schützen.
Überforderte Kommunen, die dringend entlastet werden müssen. Deshalb brauche es eine Migrationswende. So oder ähnlich läuft die Argumentation ja gerade.
Ja, wir raufen uns natürlich regelmäßig die Haare,
sagt der Migrationsforscher.
Weil wir uns natürlich eine sachlichere, rationalere Debatte wünschen aus Perspektive der Forschung.
Wir schauen uns die Situation heute sachlich und rational an. Wie geht's den Kommunen mit Blick auf Geflüchtete?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Ein aktuelles Thema mit persönlichen Perspektiven und den Hintergründen dazu. Das machen wir bei Unboxing News. Heute ist Donnerstag, der 6. Juni 2025. Es vergeht im Moment kaum eine Woche ohne ein neues Vorhaben in der Migrationspolitik. Die neue Bundesregierung will die Migration begrenzen. So steht's auch im Koalitionsvertrag. Der Familiennachzug wurde für bestimmte Gruppen ausgesetzt. Sogenannte illegale Migranten sollen an der Grenze zurückgewiesen werden. Jetzt am Mittwoch hat das Kabinett eine weitere Maßnahme auf den Weg gebracht. Es soll einfacher werden, Staaten als sichere Herkunftsländer einzustufen. Algerien, Indien, Marokko und Tunesien zum Beispiel wollen Teile der Bundesregierung gern als sicher einstufen. Dadurch könnten Asylverfahren beschleunigt und abgelehnte Asylbewerber schneller abgeschoben werden. Der Bundestag muss dem aber noch zustimmen. Und das sind nur ein paar Beispiele für Maßnahmen in dem Bereich. Eine wichtige Begründung dabei: Wir machen das, um die überforderten Kommunen zu entlasten. Auch wenn die Zahl der Asylanträge in Deutschland zuletzt deutlich zurückgegangen ist.
Wir haben momentan das, was ein Kollege mal eine hyperaktive Gesetzgebung genannt hat. Das heißt, wir haben die ganze Zeit immer wieder ein neues Gesetz in der Migrationspolitik, bevor wir überhaupt wissen, ob das alte wirkt. Und es wird alles so schnell verabschiedet, dass man überhaupt nicht mit denen spricht, die das umsetzen müssen.
Das ist Hannes Schammann.
Ich bin Professor für Migrationspolitik an der Uni Hildesheim und wir forschen seit über 10 Jahren zur Lage der Kommunen und der Frage, wie eigentlich das, was man sich auf Bundesebene ausdenkt, dann so ankommt in der Praxis.
Hannes Schammann und seine Kollegin haben sich in der Vergangenheit mehrfach angeschaut, wie es den Kommunen in Deutschland geht, was zum Beispiel die Unterbringung von Geflüchteten angeht. Wie sieht's denn da aus? Wie überlastet oder eben auch nicht überlastet sind die Kommunen denn?
Also vorab muss man sagen, Überlastung oder Überforderung ist ja ein Gefühl. Ja, das heißt, wenn sich jemand überfordert fühlt, dann muss das nicht bei jeder Person und auch nicht bei jeder Kommune das gleiche Level sein an Belastung, das da kommt. Also das heißt, nicht die gleichen Zuwanderungszahlen überfordern jede Kommune gleich. Ja? Mhm. Und das muss man im Hintergrund haben. Das heißt, wenn sich Kommunen als überfordert bezeichnen, naja, dann muss man das erstmal ernst nehmen. So, das gesagt, muss man dann natürlich aber sehen, wie ist es denn in verschiedenen Bereichen. Und wir haben uns beispielsweise die Unterbringung angesehen, zweimal haben wir bundesweit gefragt, die Kommunen, wie es ihnen so geht. Das letzte Mal schon vor einem Jahr, also 2024. Wir werden das wahrscheinlich nochmal tun. Aber seitdem hat sich die Lage eigentlich eher weiter entspannt. Und damals, fast 3/4 der Kommunen haben gesagt, die Lage ist herausfordernd, aber noch machbar. Also, dass man sagt, naja, wir sind schon angespannt, die Unterbringung ist nicht ohne, aber wir kriegen das momentan schon noch hin. Ja, und nicht mal 20% sagen, wir schaffen das eben nicht mehr. Wir sind wirklich überfordert. Und ganz spannend ist, wer da wie antwortet. Innerhalb der Kommune. Eine Kommune ist ja auch kein monolithischer Block, sondern es sind ja verschiedene Akteure da drin. Und spannend war in unseren Befragungen, dass die, die die Unterbringung täglich machen, grundsätzlich ein bisschen optimistischer waren als Landräte, Bürgermeisterinnen, die die Lage etwas pessimistischer eingeschätzt haben.
Die quasi draufblicken sozusagen von
die
oben so ein
Die draufblicken, die natürlich auch anderes mitbekommen, die merken, dass ihnen in verschiedenen Bereichen die Fälle davon schwimmen, nicht nur im Bereich von Migrationspolitik und die, und das darf man auch nicht vergessen, natürlich mehr Geld einfordern wollen vom Bund.
Ja.
Und das können sie nur tun, wenn sie sagen, wir haben hier eine Sondersituation. Alles ganz schlimm und der Bund ist schuld und deswegen soll der Bund auch zahlen. Mhm. Weil eigentlich sind die Länder und Kommunen zuständig für die Unterbringung und der Bund muss gar nichts zahlen.
Jetzt ist Unterbringung ja ein Aspekt, aber wie sieht es denn in anderen Bereichen aus, was Überforderung angeht?
Ja, es beginnt schon dabei, wenn wir aus der Unterbringung rausschauen, also wenn Leute nach diesem ersten Unterbringen in einer Gemeinschaftsunterkunft oder so in einen regulären Wohnungsmarkt einmünden sollen. Und da treffen sie auf einen Wohnungsmarkt, der ist dysfunktional. Und das hat erstmal mit Migration wenig zu tun, sondern mit, ja, sind wir im Bereich von Wohnungspolitik, wo eben vieles im Argen liegt, wo Mieten zu hoch sind, wo Wohnraum kaum mehr finanziert oder gar nicht vorhanden ist. Und das gilt übrigens nicht nur für Großstädte, sondern teilweise auch für ländliche Räume. Und das ist natürlich ein Problem. Also es ist eher eine Auszugskrise, die wir da haben, die aber nicht jetzt im Bereich von Migration alleine begründet liegt. Und in anderen Bereichen, da haben wir auch schon starke Anzeichen einer ganz, ganz starken Belastung, zum Beispiel bei den Ausländerbehörden. Das sind die Behörden, zu denen alle Ausländerinnen und Ausländer hin müssen, egal ob die jetzt Fachkräfte sind, ob die für ein Studium hierher kommen oder ob sie eben als Geflüchtete hier sind. Die müssen alle irgendwann mal bei der Ausländerbehörde vorbei. Und die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Nicht nur wegen der Geflüchteten und die Zahl der Mitarbeitenden in diesen Behörden nicht. Mhm. Und die sind hoffnungslos unterdigitalisiert. Ja, also da kriegen sie nicht mal Online-Termine in manchen Ausländerbehörden oder das ist das höchste der Gefühle, einen Online-Termin dort zu vereinbaren. Und die werden eben bombardiert mit unendlichen neuen Gesetzen und Verordnungen, die sie dann umzusetzen haben. Ein Beispiel, Fachkräfteeinwanderungsgesetz, dass mehr Leute nach Deutschland holen sollen, mehr Fachkräfte. Da gibt's Anwendungshinweise dazu. Das sind schlappe 300 Seiten. Und jetzt fragt man sich, wer in einer ländlichen Ausländerbehörde die Zeit hat, diese 300 Seiten zu lesen, zu verstehen und dann umzusetzen. Mhm. Sprich, viele dieser Gesetze werden einfach gar nicht angewendet in der Praxis. Mhm.
Wenn man sich weitere Auswertungen zum Thema Überforderung, Überlastung in den Kommunen ansieht, dann zeigt sich folgendes Bild. Im Spätsommer 2024 hat das Institut für demokratische Entwicklung und soziale Integration 600 deutsche Kommunen befragt. 5% waren nach eigenen Angaben im Notfallmodus, also überlastet. Ein Drittel sprach von Krisenmodus, also am Limit. Und fast die Hälfte sagt, die Lage sei herausfordernd, aber machbar. Und in einer Umfrage von mehr als 170 jungen BürgermeisterInnen im Januar diesen Jahres zeigt sich, es fühlen sich deutlich weniger BürgermeisterInnen überlastet mit der Unterbringung Geflüchteter als noch vor 2 Jahren. Aber ein Drittel fühlt sich eben überlastet. Er ist Vorsitzender des Netzwerks Junge Bürgermeister und SPD-Mitglied.
Ich bin Michael Salomo, 36 Jahre alt, Oberbürgermeister der Stadt Heidenheim an der Brenz.
Und sind Sie gern Oberbürgermeister?
Ja doch, also es macht sehr viel Freude und ist wirklich abwechslungsreich.
Was sollte man unbedingt über Heidenheim wissen?
Oh, da gibt es jede Menge. Das ist Fußball, Opernfestspiele, Freilichtbühne. Also ich glaube, wer kulturell irgendwie was erleben will, ist in Heidenheim richtig gut aufgehoben.
Wenn wir auf die Situation der Geflüchteten in Heidenheim schauen, wie überlastet fühlt sich Oberbürgermeister Michael Salomo auf einer Skala von 1 bis 10? Also 1 total entspannt, 10 völlig überlastet.
Ich würde sagen, durch das, weil sich es momentan von den Zahlen her gerade ziemlich stabilisiert hat, würde ich irgendwo sagen, so bei 7.
Das heißt 7, Sie sind schon jetzt nicht total entspannt, würde ich mal sagen. Waren Sie auch schon mal bei einer 10?
Ja, klar. Wenn man auf einmal eine größere Zuweisung kriegt und dann irgendwie über Nacht gucken muss, wie man mal 200 Personen unterbringt, das ist schon eine Herausforderung.
Wenn Sie jetzt irgendwo auf einer BürgerInnenveranstaltung vielleicht auch wären und jemand fragt Sie, wie ist denn gerade die Situation in Heidenheim? Also mit Blick auf Geflüchtete, deren Unterbringung, Integration, was würden Sie da antworten?
Also momentan sehr stabil und da muss man auch wirklich sagen, dankenswerterweise auch durch die Vereinsarbeit. Also es gibt wirklich sehr viele ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger, die sich da einbringen und auch schauen, dass eben die Geflüchteten dann Fuß fassen.
Wie kann man sich das zahlenmäßig vorstellen?
Ja, also bei uns in Heidenheim sind circa 2000 geflüchtete Menschen. Also Heidenheim hat 50.000 Einwohner. Und ich sag mal so, wenn man die Menschen zu unterschiedlichen Zeiten an die Hand nehmen kann, kann man die auch schon durchaus integrieren. Das Problem ist immer, wenn ein Schwung kommt, weil dann muss man ja auf einmal viele Wohnungen bereitstellen, auf einmal viele Kita-Plätze. Und das sind dann natürlich immer die ganz herausfordernden Zeiten. Ja.
Wie nehmen Sie die Stimmung in der Bevölkerung wahr, wenn Sie sagen, es gibt ganz viele Ehrenamtler, Vereine, die sich da einbringen? Das klingt ja erstmal, als wäre da ja viel Wille da, die Menschen, den Menschen zu helfen und die auch zu integrieren.
Es gibt beides. Also es gibt Sorgen, die ausgedrückt werden. Und natürlich gibt es auch bereitwillige Menschen, die sagen, wir haben selber durch Schicksale in unserer Familie erlebt, wie das ist, wenn auf einmal das Haus weg ist oder ja, man Familienmitgliedern verliert und da ist auch eine große Hilfsbereitschaft da.
Und wenn Sie sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, 7 gerade ungefähr, wo würden Sie denn sagen, gibt es gerade die größten Probleme oder Herausforderungen?
Ja, tatsächlich beim Betreuerschlüssel. Also das Land stellt zu wenig Mittel zur Verfügung, um die geflüchteten Menschen zu betreuen, weil es reicht ja nicht nur, wenn sie da sind, sondern sie müssen ja dann behördlich erfasst werden. Es müssen ja gewisse Zahlungen angeregt werden. Manche wollen sich ja dann auch weiterbilden oder Deutschkurse besuchen. Und da brauchen die halt jemand, wo ihnen auch ein bisschen den Weg zeigt. Und wenn das halt wirklich sehr wenige Menschen nur noch sind, dann können Sie sich ja vorstellen, wie viele Minuten man im Jahr Zeit hat für eine Person.
Das heißt, was bräuchte es dann vor allem, um die Probleme zu lösen? Geld?
Ja, Geld und einfach auch das klare Bekenntnis, ne? Also im Grundgesetz, in Artikel 104a, steht die Konnexität. Und Konnexität heißt, wer bestellt, bezahlt. Das heißt, wenn der Bund sagt, es gibt den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz, dann müsste der Bund auch die Kosten, die der Kommune entstehen, ersetzen. Und leider wird das sehr häufig umgangen, indem man sagt, ja gut, wir bauen beim Neubau, was weiß ich, 40% kriegt ihr vom Bund, der Rest soll die Kommune bezahlen, ihr habt ja auch den Mehrwert. Und da haben wir das bei sehr, sehr, sehr vielen Themen, dass da einfach die kommunalen Haushalte übersteuert sind und das macht eine Herausforderung. Ja.
Wie nehmen Sie das bei Ihren Kolleginnen und Kollegen wahr? Sie sind ja im Netzwerk der jungen BürgermeisterInnen. Machen die ähnliche Erfahrungen oder was hören Sie von denen, wie überfordert die gerade sind?
Also momentan, wie gesagt, ist es entspannter. Wir hatten 2016 rum ja mal einen richtigen Peak oder jetzt vor 2 Jahren, da ist auch nochmal deutlich eingestiegen.
Durch den Angriffskrieg in der Ukraine?
Da natürlich auch, ja. Da ist halt das Organisatorische, ne? Also man muss die Wohnungen auftreiben, man muss die Wohnungen so weit flott machen, dass Menschen da würdig drin leben können. Man muss die Infrastruktur schaffen und das ist halt für die Kommunen immer die Ad-hoc-Entscheidung, ja. Wenn sie dann mal da sind, wenn dann mal alles läuft, dann ist es nicht mehr so dramatisch. Dann passiert es aber manchmal auch im Gegenteil, dass wenn Menschen dann 10, 12 Jahre da sind, sich eigentlich gut integriert haben, die Sprache gelernt haben, zum Teil auch die Genehmigung bekommen haben, eine Ausbildung anzufangen. Und wenn dann die Rückführung angeordnet wird, dann verstehen das die Menschen natürlich auch nicht mehr.
Das sagt Heidenheims Bürgermeister Michael Salomo. Und klar, je nachdem, wo man fragt, in welcher Stadt, können die BürgermeisterInnen das auch ganz anders sehen und sich vielleicht auch viel überlasteter fühlen. Michael Salomo jedenfalls wünscht sich vor allem mehr finanzielle Unterstützung aus dem Bund, damit er von einer 7 auf der Überlastungsskala wieder runter auf eine 3 oder 4 kommt. Was sagt Migrationsforscher Hannes Schammann, wenn er so auf die vergangenen Jahre schaut? Hat es da Fortschritte im Migrationsmanagement gegeben? Also hat man in Deutschland gelernt, wie man mit Schutzsuchenden umgeht?
Also wir haben seit 2015 einen wahnsinnigen Professionalisierungsschub erlebt in der Integrationsarbeit in Deutschland. Also sogar in vielen ländlichen Landkreisen, wo vorher gar niemand zuständig war für Integrationsfragen, gibt es jetzt Integrationsbeauftragte, es gibt Konzepte, es gibt Unterbringungskonzepte, es gibt Integrationskonzepte, es gibt Zusammenarbeit von Behörden und Zivilgesellschaft, die es vorher so nicht gab. Es gibt runde Tische, die sich immer wieder treffen. Und das hatte zur Folge, dass dann, als die Geflüchteten aus der Ukraine kamen, 2022, und eigentlich ja viel mehr Menschen kamen als 2015-16, das System eben nicht sofort zusammengebrochen ist, sondern, und zwar wörtlich und wirklich so passiert, die Ehrenamtlichen schon mit den geschmierten Butterbroten vor der Halle standen, als die ersten Busse kamen. Also das heißt, das ist wirklich ein ganz anderes Niveau, in dem wir uns befinden, was dieses Management angeht. Und das ist ja das Verrückte der Debatte. Wir werden immer professioneller und besser, was das Management von Migration angeht. Und gleichzeitig wird das Gefühl, es zu schaffen, immer geringer. Ja, das heißt, wir haben so eine gewisse Entkopplung der Debatte und des Managements.
Ja, wie erklären Sie sich diese Entkopplung? Weil die ist ja total spannend. Und man muss ja gleichzeitig auch sagen, auch die Gefühle, ne, muss man natürlich ernst nehmen, auch wenn sie der Realität vielleicht nicht entsprechen. Aber das Gefühl der Überforderung bleibt ja dann irgendwie.
Ja, ich glaube, die Überforderung ist einfach viel weiter als nur Migrationspolitik. Versetzen wir uns mal zurück ins Jahr 2015. Damals war Deutschland gerade Fußballweltmeister geworden, stand wirtschaftlich gut da. So, es war alles eine ganz gute Stimmung, goldene Zeit aus heutiger Perspektive im Land. Und dann kamen die Einschläge näher. Also Klimawandel wurde spürbarer durch auch mehrere Naturkatastrophen, aber auch heiße Sommer. Wir haben plötzlich Krieg in Europa. Wir hatten eine Pandemie. Das sind lauter große, große Themen. Politikwissenschaft spricht von einer Polykrise, also lauter gleichzeitig stattfindende Krisen, die kaum mehr handelbar scheinen. Ja, und da ist Migration die vermeintlich am einfachsten zu handelnde Krise. Mauern hoch, Problem vorbei. Das Ganze ist ja begleitet auch von einer großen Skepsis gegenüber Demokratie und gegenüber den Eliten einer Gesellschaft, wie sie existieren und dem, was so zwischen einer politischen Entscheidung und dem Volk steht, also Parteien, aber auch Presse, auch Wissenschaft. Und diese Skepsis, die drückt sich ja eben auch aus in den Wahlerfolgen rechtspopulistischer und rechtsextremer Parteien. Und die suchen sich Migrationspolitik als die Arena, in der man am meisten Punkte machen kann. Mhm. Ja, weil in der Migrationspolitik muss ein Staat immer ein Stück weit scheitern. Sie kriegen die Grenzen nie ganz dicht. Das ist sozusagen eine Binsenweisheit der Migrationsforschung. Ganz dicht kriegt man eine Grenze nie. Und das heißt, wenn man das aber dann verspricht, wenn wir sagen, wir machen Migrationspolitik auf dem Bierdeckel, Zurückweisungen, Grenzen dicht, niemand kommt mehr rein, dann wird man scheitern. Und davon profitieren natürlich die, die sich dieses Feld der Migrationspolitik ausgesucht haben, um die Demokratie zu schwächen.
Jetzt gibt es ja eine ganze Reihe von Maßnahmen, auch seit die neue Bundesregierung im Amt ist, egal ob es um die Aussetzung des Familiennachzugs geht für subsidiär Schutzberechtigte, um Zurückweisungen an den Grenzen oder jetzt, dass man sichere Herkunftsländer schneller oder einfacher als solche einstufen kann. Glauben Sie als Forscher, dass diese Maßnahmen dabei helfen können, Kommunen, die doch überfordert sind, zu entlasten?
Kurzfristig natürlich erstmal nicht, ne? Sondern sowas hofft man, dass dann langfristig irgendwie Wirkung zeigt. Aber man muss sich leider, glaube ich, auch bewusst machen, dass viele diese Regelungen das Gegenteil bewirken wollen. Weil was man ja eigentlich will, ist Ordnung zu schaffen. Ja? Alles in geordneten Bahnen laufen zu lassen, damit die Überforderung abnimmt. Und in diesem Kontrollwahn produziert man aber Kontrollverlust, weil man genau die Wege nach Deutschland abschafft, die vergleichsweise unchaotisch sind, also die gut geregelt sind. Familienzusammenführung zum Beispiel, da weiß man genau, wer kommt, wo die Person leben wird. Das ist irgendwie alles ziemlich klar, was da passiert. Das stabilisiert auch Menschen, die hier ohne ihre Familie sind. Das heißt, nachgewiesenermaßen kann es Integrationsprozesse befördern. Ja, und das kappt man dann, einfach damit weniger Leute kommen. Und damit kappt man aber eben auch so einen geordneten, stabilisierenden Weg der Migration. Und Ähnliches gilt übrigens für humanitäre Aufnahmeprogramme, die man auch komplett aussetzen möchte, weil auch da weiß man, wer kommt. Man könnte die auch stärker nochmal auf Kommunen zuweisen, wo sie gut hinpassen. Ein Beispiel in dem Zusammenhang, wir sind seit mehreren Jahren mit 4 Bundesländern dabei, so ein algorithmengestütztes Verteilsystem für Geflüchtete zu entwickeln, haben das auch schon pilothaft erprobt. Das funktioniert so, dass man bei Geflüchteten ein Profil anlegt, die müssen 60 Fragen beantworten und die werden dann gematcht mit einer Kommune und deren Integrationsprofil. Und dann guckt man eben, wer passt denn wo besonders gut hin, was den Arbeitsmarkt angeht, aber eben auch was Schutzbedarfe oder Ähnliches angeht. Und dann kann man passgenauer zuweisen, das ist effizienter. Das heißt, man muss weniger Geld für Integration ausgeben. Und es dürfen die mitsprechen, die sonst nie gefragt werden, die Geflüchteten, aber eben auch die Kommunen. Und da ist man dabei, damit zu experimentieren. Und bis es ganz groß in der Fläche ist, dauert es vielleicht noch ein bisschen. Aber ich glaube, da sind durchaus schon Maßnahmen auf einem ganz guten Weg. Die sind aber abseits der lärmenden öffentlichen Debatten.
Hannes Schammann sagt also insgesamt, seiner Einschätzung nach ist die Überlastung in den Kommunen grundsätzlich zurückgegangen. Auch weil weniger Menschen in Deutschland Schutz suchen. Und er würde sich ein bisschen mehr Impulskontrolle bei dem Thema wünschen. Also, dass die Politik nicht mit einem Gesetz nach dem anderen reagiert und erstmal schaut, ob es das braucht und ob es den Kommunen wirklich hilft. Das war Unboxing News für heute. Das Team dieser Folge: Jens Többen, Mathis Dierkes, Andy Fulford, Katja Vossenberg und ich, Rahel Klein. Teilt die Folge gern mit anderen, lasst uns gerne eine Bewertung da, da freuen wir uns. Danke fürs Zuhören, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.